Dies ist die 100. Episode unseres Podcasts Dirty Deeds Done Well. Für uns ein Grund, um mal zu schauen, welche Themen wir in den vergangenen 2,5 Jahren am liebsten diskutierten und inwieweit wir mit unseren Einschätzungen und Meinungen im grünen oder roten Bereich lagen. Welche war nun Markus' Lieblingsbranche und warum?
Das ist Einzelhandel, Retailing, als eine unheimlich gebeutelte, aber auch interessante und sehr facettenreiche Branche.
Und Hanna interessierte sich vor allem für die Unternehmen, die die Produkte von morgen erfinden.
Es haben sich ja unzählige Tech-Unternehmen das Ziel gesetzt, das nächste große Ding nach dem Smartphone rauszubringen.
Thorsten hingegen brachte eine ganz andere Perspektive ein.
Ich würde auch sagen, Sportartikelbranche ist immer noch und immer mehr aus einer Spaßsicht die Nummer eins.
Wenn man Revue passieren lässt, was uns in den letzten 99 Folgen schon sehr beschäftigt hat, dann kommt man an einem Thema nicht drum herum. Das ist Einzelhandel, Retailing, als eine unheimlich gebeutelte, aber auch interessante und sehr facettenreiche Branche, die man aus den unterschiedlichsten Blickwinkeln betrachten kann. Wir haben diskutiert über Amazon, die Läden zumachen, neue wieder aufmachen. Wir haben diskutiert über neue Department Stores, die in Wien entstehen, die heute mehr als fraglich sind. Wir haben über Galeria Kaufhof diskutiert, die Retail-Apokalypse in Europa. Wir haben diskutiert aber auch über Tupperware, gerade neulich als D2C-Ansatz, der sich irgendwie verabschiedet. Gleichzeitig gab es Abercrombie in Fitch, die sich unheimlich gut anstellen. Dann verschiedene Startups wie Ankerkraut oder die Cinemoods, die es geschafft haben, mit der Zimtschnecke ein wirklich eigenes Geschäftsmodell aufzubauen. Was ich spannend finde, ist, dass dieses ganze Thema auch mit Temu und Shein immer wieder eine extreme Wettbewerbsperspektive hat, die wir fast nirgends so hart erleben wie im Handel. Wir haben so vor 20 Jahren hat man immer noch gesagt, der Handel ist die Zukunft, der Handel ist das, was am nächsten am Kunden ist. Und wenn wir uns jetzt angucken, wie Handel sich dann doch im Kern wieder verändert, finde ich faszinierend, wie viele dann doch übrig bleiben oder auch was für neue Formen entstehen. Jetzt kann man lange darüber diskutieren, ob Fast Fashion wirklich etwas ist, was man braucht oder ein Temu oder Shein, aber es sind neue Formen, die einfach überhöht nochmal stärker auf das Feld Preis und Convenience setzen. Und auf der anderen Seite sehen wir halt auch Ansätze, und das finde ich besonders erwähnenswert, dass es wie Bräuninger oder PKZ Handelsformen des Department Stores gibt, die einfach knochentrocken in so einem harten Wettbewerb auch überleben können. Also irgendwie hat das eine unheimlich facettenreiche Perspektiven, dieses ganze Thema Retailing Future of Retail. Was fällt euch noch dazu ein? Wie seht ihr diese Diskussion?
Ich beginne mit dem Zitat, was du schon erwähnt hast, Handel ist Wandel. Und ich kann mich auch noch düsterst erinnern, als ich in der ersten Vorlesung Absatz und Handel saß, damals sagten wir noch nicht Marketing, habe ich etwas kennengelernt, das nannte sich Wheel of Retailing. Das ganze Thema war schlichtweg, Handel transformiert sich permanent. Klar ist das immer für die Unternehmen, die hinter einer Handelsform stehen, ganz, ganz hart und für die Menschen, die in diesen Unternehmen arbeiten. Aber es tritt etwas an die Stelle, was im Wettbewerb schlichtweg überlegen ist. Und das gilt für alle strategischen Ansätze. Sei es der Versorgungshandel, man versorgt sich halt mit Elektrogeräten heute nicht mehr auf großer Fläche, sondern macht das halt via Homeshopping, weil es konvenienter ist, weil man die größere Auswahl hat. Und das gilt aber eben auch für Erlebnisformen, wo wir eher auf der Premium-Seite, auf der Qualitätsseite unterwegs sind. Da schlägt ein überlegenes Marketingkonzept das andere. Das sehen wir insbesondere im Fashion-Bereich.
Ich sehe es in vier Bereichen. Das eine ist eben diese maximale Convenience, die du angesprochen hast. Und das lässt sich ja immer auf beiden Kanälen denken, physisch als auch online. Wenn wir auf Amazon schauen auf der einen Seite, aber eben dann auch auf Kundenservice im Store als solches. Also Convenience, dann die Kundeninspiration haben wir gleichermaßen diskutiert im physischen Handel mit der Kuration, aber eben auch online, Social Commerce. Es hat sich ja auch nochmal verändert jetzt in der Zeit, seitdem wir es diskutiert haben. Klar, es hat sich nicht durchgesetzt bis zu dem Punkt, dass man jetzt auf den Plattformen den Kauf abschließt, aber es ist einfach brutaler und noch relevanter geworden als je zuvor, wenn wir jetzt auf TikTok schauen eben und Instagram gleichermaßen, wie die Marken trotz dieser gestiegenen Akquisitionskosten und Werbekosten einfach immer noch präsent sind und teilweise nur über diesen Kanal wachsen. Und du hast es gesagt, Thorsten, Kundenerlebnis gleichermaßen immer noch relevant meiner Meinung nach und dann am Ende der Preis. Und ich glaube, das hat nochmal in besonderer Art und Weise zugeschlagen, wenn wir auf Temu schauen und die Entwicklung in den vergangenen Monaten. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass wir darüber diskutiert haben, dass man dachte, ah, hoffentlich setzt es sich nicht durch, weil alle doch irgendwie schlauer sind und kein keinen Bock drauf haben. Und es hat sich ja wirklich in einem krassen Maß durchgesetzt. Also wenn man auf die Zahlen schaut, dass hier 500.000 an Päckchen täglich in der Schweiz ankommen sollen von Temu, dann ist das schon eine krasse Zahl.
Was man auch noch sehen kann in dem ganzen Spiel, und das finde ich so faszinierend, jeder will gerne Händler auch sein. Also egal, wir reden über Social Commerce, wir reden über TikTok, wir reden über Plattformen, wir reden über Google, die Handelsfunktionen übernehmen. Und Handel ist eine attraktive Form von Geschäft geworden für viele, immer noch oder schon wieder. Ich finde, da zeigt sich etwas, dass sich das eben noch näher auf den Kunden zubewegt und du nicht einfach nur anbieten kannst. Stichwort Tupperware, du musst halt auch mit der Zeit gehen. Oder eben auch Ansätze, die wir mal nicht vergessen wollen, wie Rolex kauft einen Bucherer. Ja, also da werden Dinge bewegt, um den Handel zu bekommen. Das darf man nicht vernachlässigen. Also Handel ist und Retailing ist eine attraktive Form von Geschäft für viele, aber es ist eben Boom and Bust. Es ist nicht, dass alle gleichzeitig boomen und alle gleichzeitig eine Industrielogik folgen, sondern es sind Firmenkonjunkturen. Und das finde ich das Spannende, weil wenn man jetzt noch näher hingucken würde vielleicht, wie man sich Bräuninger anguckt und sieht, wie die das Trading Up ganz bewusst gemacht haben und auch ganz bewusst in Onlinehandel gegangen sind oder auch PKZ, die sich eine ganz bestimmte Positionierung im Schweizer Markt versucht haben zu erbauen, dann sind unternehmerisch und strategisch unheimlich viele Entscheidungen dabei. Du hast es genannt, Wheel of Retailing, Trading-Up-Strategien gibt es seit x Jahren, aber zu sagen, wir machen jetzt mal ein Trading-Up, zeig mal, wie es geht, ist es nicht so einfach, wie man denkt.
Was ich noch interessant finde, ist so auf einer strategischen Metaebene, wo wir früher gesagt haben, ja, im Kern gibt es drei Geschäftstypenansätze. Der eine Ansatz war, fokussier dich aufs Produkt, Product Innovation, sei da Spitzenklasse. Zweiter Ansatz war Customer Relationship, sei da Spitze. Und der dritte war, fokussiere dich durchaus parallel aufs Produkt und auf den Kunden. Ich würde das heute so einordnen, dass wir so eine Hochkonjunktur haben von Fokussierung. Das sind diese ganzen D2C-Konzepte. Und da gibt es Beispiele, die sehr, sehr gut funktionieren. Es gibt aber auch Beispiele, wo diese D2C-Konzepte nicht funktionieren, weil da eben verstoßen wird gegen die Fokussierung. Meine Beobachtung ist, dass es doch die Unternehmen sind, die entweder vom Kunden her oder von den Produkten her zu breit aufgestellt sind, wenn sie dann D2C verfolgen und dann eben nicht in der Lage sind, die jeweiligen Komplexitäten wettbewerbsüberlegen zu meistern. Ich greife da vielleicht zu weit, aber wenn ich mir die aktuelle Krise bei Nike ansehe, dann ist das aus meiner Sicht eines der Probleme, das sie haben im Wettbewerb mit den Unternehmen wie Hoka, wie On, wie New Balance, die viel fokussierter agieren können, weil sie kleinere Kundengruppen ansprechen mit einem kleineren Produktsortiment, als es Nike tun kann. Und dann wird es halt schwierig, ein D2C wettbewerbsüberlegen durchzusetzen.
Ja, noch deutlicher wird es ja bei den Brands, die eben rein dadurch gewachsen sind und eben das eine Produkt verkaufen. Hatten wir nun auch diskutiert, gerade die über Social Media groß geworden sind, was für absurde Produkte teilweise dabei sind, aber die funktionieren. Also.
Das haben wir auch andiskutiert vor, ich glaube, 1,5 Jahren. Und das bewegt mich immer noch. Wir haben damals die Headline geprägt oder übernommen, das weiß ich nicht mehr genau. Wir haben vom Inner City Blues gesprochen. Die Problematik, die hat sich immer weiter verschärft, dass es immer mehr Innenstädte gibt, die veröden und immer langweiliger werden, wo Retail irgendwie nicht mehr in diesen Innenstädten sinnvoll stattfindet. Und das halte ich wirklich schon für kritisch.
Da würde ich ansetzen und die klassische Differenzierung zwischen Inspiration und Convenience, also hedonistisches Einkaufen und wie man das so schön nennt, utilitaristisches Einkaufen, also mit einer Checkliste durch die Gegend gehen, dazu musst du nicht mehr in die Innenstadt. Aber eine Inspiration jetzt zum Beispiel in der Innenstadt von Heilbronn zu schaffen, da hast du echt zu tun. Da musst du dir schon was einfallen lassen, was den Menschen wirklich vom Ofen wegholt. Und das halte ich für ein ganz großes Problem. Wenn du hingegen die Oxford Street nimmst oder andere Straßen, siehst du natürlich schön, wie in Selfridges zum Beispiel sich da als der Eventkönig etabliert und wirklich auch die Marken zusammenführt, dann sieht man, dass das funktioniert. Aber das finde ich so spannend. Da ist unheimlich viel Unternehmerisches halt dahinter, wo du nicht nur aufsetzen kannst und sagen kannst, ich mache das jetzt genau wie die, sondern es hat viel mit Unternehmertum zu tun aktuell.
Mein Eindruck ist, es ist wirklich ein subjektiver Eindruck, in keinster Weise durch irgendwelche objektiven Daten fundiert. Lebendige Innenstädte lassen sich künstlich nicht schaffen. Was du künstlich schaffen kannst, und das ist ja, wie wir wissen, schon schwer genug, ist ein Shoppingcenter, was funktioniert. Funktionierende Innenstädte, das ist mein Eindruck, brauchen Historie. Ist die Historie nicht da, scheint es mir unmöglich, diesen Inner City Blues zu vermeiden.
Ich glaube, da drehen wir uns im Kreis um diese Diskussion, aber ich bin immer noch fester Überzeugung, dass man eben auch Innenstädte anders denken kann, aber man muss sie eben loslösen vom Shopping.
Genau, das ist die Entwicklung. Man muss sie loslösen vom Shopping, genau.
kommen zu einem Thema, was wir vielleicht nicht ganz so stark diskutiert haben wie die Handelsdebatte, aber trotzdem hat es uns immer wieder begleitet. Es geht um die AI-Gadgets und die Entwicklung in der Hardware im Technikbereich. Es haben sich ja unzählige Tech-Unternehmen das Ziel gesetzt, das nächste große Ding nach dem Smartphone rauszubringen. Und über zwei haben wir insbesondere diskutiert in der Vergangenheit. Das war einmal die Apple Vision Pro und der Humane AI Pin. Das Interesse war ja an beiden Produkten riesig, sowohl in den Medien als auch bei uns im Podcast. Wir haben es auch teilweise doch als großen Gamechanger diskutiert. Die Reaktionen jetzt mit einem gewissen zeitlichen Abstand sind doch eher ein bisschen verhalten. Wenn wir jetzt zuerst mal auf die Apple-Brille schauen, da waren ja die Erwartungen sehr hoch, dass Apple eben das ganze Thema Mixed Reality Spatial Computing damit revolutionieren wird, massentauglich machen wird. Die Bilanz ein Jahr später ist recht ernüchternd. Also es gab einen Absturz in dem Interesse. Viele Headsets wurden nach kurzer Zeit zurückgegeben und die Verkäufe laufen eher schleppend an. Das wird unter anderem auf den hohen Preis von 4.000 Euro zurückgeführt, als auch auf Probleme jetzt im Tragekomfort etc. Noch viel, viel dramatischer sieht es bei dem AI-Pin aus. Ehemalige Apple-Mitarbeiter hatten sich zum Ziel gesetzt, mit dem AI-Pin das Smartphone zu ersetzen. Rund 200 Millionen US-Dollar Kapital wurden damals eingesammelt, unter anderem von Sam Altman. Die folgende Enttäuschung war dann aber umso größer. Das Gadget fiel bei den Testern durch, wurde als zu klobig, nicht funktionierend, schwerwiegende Mängel beschrieben bei der Benutzeroberfläche. Und zwischen Mai und August wurden mehr Pins zurückgegeben als verkauft. Der Wert der Retouren beläuft sich auf mehr als 1 Million Dollar. Und Humane plante ursprünglich für 2024 100.000 verkaufte Einheiten abzusetzen. Derzeit sollen gerade mal 7.000 Pins im Umlauf sein. Neben den finanziellen Herausforderungen haben sich auch Umweltprobleme ergeben. Also die Aufbereitung der retournierten Pins ist nicht möglich. Auch der Weiterverkauf klappt nicht, weil die eben an Mobilfunkverträge gekoppelt sind. Somit ist das derzeitige Ergebnis eher eine Menge Elektroschrott als die Zukunft des Smartphones oder der Nachfolge des Smartphones. Fairerweise muss man jetzt sagen, dass die Vision Pro im Vergleich zu dem AI-Pin schon auch funktioniert und auch positive Resultate und Testergebnisse hervorgebracht hat, aber trotzdem eben auch unter den Erwartungen liegt. Was denkt ihr jetzt? Wie geht's weiter? Wie sieht's aus mit dem nächsten Ding nach dem Smartphone?
Vision Pro. Ich kann mich gut erinnern, dass ich vollkommen begeistert war, als ich hörte, dass Apple jetzt in dieses Business einsteigt. Ich war felsenfest davon überzeugt, dass das Metaverse voranbringen wird. Hinterher ist man immer schlauer. Hanna, du hast die Einstiegshürden geschildert. 4.000 Euro ist einfach ein extrem sportlicher Preis. Den zahlen halt nur Nerds und Pioniere. Ich hatte die Freude, in den letzten Wochen mit 5 dieser Nerds und Pioniere zu sprechen. Die sind hellauf begeistert. Aber Apple kommt schlichtweg aus dieser Ecke nicht heraus. Und es geht nicht nur um den Preis, sondern letztendlich ist das Produkt für Normalmenschen viel zu kompliziert. Es ist einfach keine ausgereifte Innovation, die jetzt erstmal im Pionierghetto feststeckt. Und es braucht einfach Anwendungen. Und ich vermute mal vor allem Anwendungen im B2B-Kontext, die eben zeigen, welch herausragendes Produkt, und das glaube ich immer noch, die Apple Vision Pro ist.
Wenn man jetzt sich anguckt, welche Versuche es ja noch gibt. Vorher gab es dann auch eine Google Glass, die einem auf die Nase gesetzt wurde. Jetzt hat Mark Zuckerberg vor wenigen Tagen erst vorgestellt, was seine Vision ist für die Augmented Reality Brille, wo er sagt, wie die aussieht. Und zwar eine Brille, die erst in 5 Jahren kommen wird, weil die Batterie, die man dafür braucht, anscheinend sowas von stark sein muss, dass man da noch gar nicht von ausgehen kann, dass man das überhaupt irgendwie ohne Kabel und dergleichen bewegen kann. Ich glaube, das ist ein Rumsuchen und ein Rumexperimentieren momentan, was wir auch schon vorher hatten. Und genauso, wenn ich mich zurückentsinne in so bestimmte Anwendungsszenarien, wo wir immer gesagt haben, das kann doch nicht so schwer sein, dass sich Menschen vor einen Bildschirm setzen und miteinander reden. Telekonferenzen und überhaupt über einen Screen miteinander reden und überhaupt FaceTime nutzen. Da brauchte es ein einschneidendes Ereignis. Das war eine Pandemie, die uns vor die Wahl gestellt hat, entweder wir können miteinander kommunizieren oder nicht. Und dann war die Adaption sofort da. Hoffentlich muss es nicht eine Pandemie sein. Es muss irgendwie ein einschneidendes Ereignis sein, was unsere Nutzungsbarrieren abbaut. und uns ganz schnell den Nutzen dieser neuen Geräte auch entgegenbringt. Ich glaube zum Beispiel nicht, dass wir mit dem Gedanken, den wir damals über das Metaverse hatten, dass es das Metaverse sein wird, sondern ich glaube immer noch, dass es eher die Geschichte des, deswegen finde ich den Begriff von Apple so gut, das Spatial Computing ist, was wir jetzt in dreidimensionalen Raum stellen und damit viel mehr anstellen können, als da irgendwie wild in irgendwelchen selbstdesignten Deutsch und Gabbana Kronleuchtern rumzuturnen, um dann irgendwie ja, uns mit anderen dann im World of Warcraft zu treffen oder sowas. Also das glaube ich ist es gar nicht mal, sondern es wird eine viel substanziellere Anwendung sein, die uns bestimmte Dinge einfach ermöglicht, die wir vielleicht dann, wie gesagt, durch ein ganz einschneidendes Ereignis uns dadurch nutzbar machen.
Ich würde da jetzt auch keinen Abgesang auf die Technik starten. Also ich bin auch überzeugt davon, dass sich neue Gadgets entwickeln werden, aber es braucht einfach viel, viel mehr Zeit. Und ich glaube, dass diese Beispiele auch jetzt, die Orion von Meta zeigt das ja auch, die ist ja bei weitem nicht ausgereift. Also das ist ja noch ein ganz, ganz langer Weg, den sie gehen müssen, einfach weil die unglaublich teuer ist in der Produktion. Und trotzdem überzeugt sie jetzt von der Vorstellung. Aber diese Produkte werden eben relativ schnell vorgestellt, um mal was zu liefern, um mal rauszugehen. Und ich glaube, dass da ganz viel einfach auch nicht ausgereift ist. Also bei dem AI-Pin hat man es gesehen. Bei anderen Gadgets wie dem Rabbit war es ja ähnlich, dem R1, der ähnlich enttäuscht hat, einfach weil es zu schnell lief und zu wenig Tests vorgelaufen sind und man erstmal loslegen wollte und dann kam eben die Enttäuschung danach. Und das sind ja aber alles Puzzleteile, die sich zusammensetzten und die gab es ja auch vorher, die gab es ja auch vor dem iPhone. Ich glaube, man vergisst, wie lange dieser Prozess war, bis das iPhone auf den Markt kam und wie viel dem vorangegangen ist, was auch gefloppt ist. Das ist das eine, also dass es einfach ein langer Weg ist, der all diese Geschichten braucht. Und das andere ist, ich denke einfach, das Smartphone wird bei weitem nicht ersetzt. Es geht einfach immer nur um Erweiterungen oder auch um Erweiterungen des Smartphones selber, also dass die Funktionsweisen integriert werden. Wir hatten es auch diskutiert eben mit dem AI-System bei den Apple-Smartphones, eben bei den iPhones. Und da einfach nicht auf das Next Big Thing zu warten, sondern die Perspektive anzunehmen, vielleicht kommt ein ergänzendes Teil, so wie es das iPad war, so wie es das Smartphone war, eine Ergänzung zum Computer. Das ist, glaube ich, der viel vielversprechendere Weg, als ein neues Teil zu suchen und dabei zu vergessen, wie cool eigentlich ein Smartphone ist.
Ich glaube, das ist der Punkt. Das ist wirklich der Punkt. Die Vision Pro und alles, was es von anderen Anbietern in diesem Brillenbereich gibt, das ist schlichtweg zu radikal für das Leben des Menschen. Und du hast es sehr schön gesagt, so ein iPhone oder ein Smartphone, das hat sich über Jahrzehnte ins Leben der Menschen hineingearbeitet. Immer kleinere Innovationssprünge. Und das Smartphone wurde halt immer smarter, immer smarter, immer smarter. Also auch schon vor 40 Jahren haben sich Menschen ein Gerät ans Ohr gehalten und dann kam eine Stimme raus und dann kam wieder eine Kleinigkeit dazu, immer wieder eine Kleinigkeit dazu. Und ich finde, dieser berühmte YouTube-Film, in dem Steve Jobs das iPhone introduced, macht das nochmal so richtig schön deutlich, wie man eine Innovation in den Markt einführt, eben nicht mit den Worten, wir ändern alles in deinem Leben, sondern eigentlich ändert sich wenig, aber es wird besser. Und wenn wir uns eine Vision Pro ansehen oder auch den AI-Pin, das schneidet einfach Stand heute viel zu sehr, Hanna, wie du richtig sagst, ins Leben der Menschen ein. Der Sprung ist schlichtweg zu groß.
Sowohl das iPhone als auch die Vision Pro bauen auf dem Grundsatz von Apple auf. Wir bauen Hardware und Software. Und ich glaube, das darf man nicht vergessen. Mit der zunehmenden Anzahl von Möglichkeiten der Anwendung wird dann auch das Gerät mehr genutzt. Und diese Idee, Hardware und Software zusammenzudenken, das hat Microsoft Jahrzehnte gekostet, sich darauf einzulassen und das zu verstehen. Und ich glaube, das ist noch ein ganz wichtiger Punkt. Wenn wir noch mehr Anwendungen bekommen, die uns das Produkt nutzbarer machen in den verschiedensten Verwendungsgewohnheiten, sei es Kochen mit irgendeinem, der mit mir mit der Brille drauf guckt, dass ich das richtig mache, wenn ich einen Hund verschneide oder dergleichen. Das sind alles Dinge, die kommen werden. Und deswegen, ich bin bei euch, das dauert noch ein paar Jahre, aber je mehr die Software dazu kommt, was wir dann alles damit anfangen können, desto spannender wird's.
Das ist die Software als solches, also die Anwendung, das sehe ich auch. Und das andere ist ja, dass schon auch spannend ist, dass Meta jetzt gerade so dahinter ist, gar nicht mal um ihr Geschäft da auszubauen in Richtung Hardware-Produktion, sondern einfach um sich mal endlich zu befreien von Google und Apple. Also andere Entwicklung eben. Und da macht dann vielleicht schon eine Argumentation Sinn, warum die VR-Brille gerade mal irgendwie $300 kostet.
Ich habe die große Freude, in das dritte Thema einführen zu können. Und ich gehe, ich glaube, so kann ich das formulieren, in unsere Lieblingsbranche. Und das ist die Sportartikelbranche. Wenn ich so zurückblicke, dann haben wir zum einen häufiger über Sportschuhe, Sportartikel in unserer Originalbesetzung zu dritt diskutiert, aber auch sehr, sehr häufig in unseren One-on-Ones. Und ich kann mich noch sehr gut erinnern, das ist jetzt 2,5 Jahre her, da habe ich mit Wolfgang Jennewein One-on-One über Adidas gemacht, die an dem Zeitpunkt gerade Kaspar Rohrstedt als CEO entlassen haben. Hintergrund war brutalste Umsatzeinbrüche und Gewinneinbrüche bei Adidas und Nike war der große Held. Circa ein Jahr später hatte ich dann die Freude, mit Wolfgang nochmal über Adidas zu sprechen. Da ging es darum, dass Adidas von Puma einen neuen CEO geheuert hatte, den Björn Gulden, der jetzt im Amt ist. Bei Adidas läuft es sehr, sehr ordentlich wieder. Dafür sieht es jetzt bei Nike nicht mehr ganz so gut aus. Die haben kürzlich ihren CEO ausgetauscht. John Donahue durfte nach 3 Jahren Amtszeit gehen. Alle wissen, dass er anscheinend die vollkommen falsche Strategie verfolgt hat. Die Schuhe sind nicht mehr modern. Viel zu viel D2C und viel zu viel Performance-Marketing. Jetzt hat man, um Nike zu retten, aus dem Ruhestand ein Nike-Urgestein geholt, Elliot Hill, der jetzt Nike nach vorne bringen soll. Das war nicht unser einziger Aufhänger. Die zwei Giganten, also auf der einen Seite Nike mit ca. 46 Milliarden Umsatz und auf der anderen Seite die klare Nummer 2 in diesem Markt, Adidas mit 21 Milliarden. Wir hatten auch die große Freude, mit Kaspar Kopetti zu sprechen und er gehört dann zu den Herausforderern der großen 2 mit On und die machen inzwischen 2 Milliarden und davon 60% im US-Markt, also im Heimatmarkt von Nike. Wir hatten die Freude, über New Balance zu sprechen, die Dad Shoes an Dads, aber auch an junge Frauen verkaufen können. Und wir wissen auch, dass es Hoka gibt, die inzwischen auch bei 1,8 Milliarden sind. Im Grunde ein extremer Wander- und Laufschuh, der jetzt aber auch ins Lifestyle-Geschäft einsteigt. Und ich denke, rückblickend durchaus zu Recht, haben wir immer wieder über den Sportartikelmarkt gesprochen, weil aus einer Marketing-Sicht da durchaus viel los ist. Und unser regelmäßiger Hörer, Hans-Peter Klebender, hat dann mal gesagt, anscheinend sind Turnschuhe die neue Königsklasse des Marketing. Früher war es Bier, heute sind es Turnschuhe. Das ist der eine Zugang. Und der andere Zugang ist der, Sportschuhe, Turnschuhe, Sneakers oder wie wir es auch immer nennen wollen, scheinen auch aus der Kundinnen- und Kundensicht irgendwie wichtiger geworden zu sein. Früher waren es Automobile, Uhren und vielleicht Handtaschen. Wie beurteilt ihr die Relevanz des Turnschuhmarktes?
Ich finde, du hast es hervorragend nachgezeichnet. Man kann vom Schuhdock anfangen, man kann bei Adidas noch in die Geschichte reingehen. Ich glaube, es gibt einschneidendes Erlebnis in der Kundenperspektive. Das wird immer ein bisschen übertrieben, aber damals, wenn man Puma gefragt hat, als Puma so den ersten Schritt in Richtung Lifestyle-Schuh machte, dann haben einem die Trendleute und die Marketingleute gesagt, wir haben eins früher gesehen als andere, dass Amerikaner in New York City nach 9/11 lieber etwas tragen, mit dem sie schneller laufen können, als dass es Stöckelschuhe sind. Die haben die Sneakers auch immer schon in der Subway angehabt und dergleichen. Aber auf einmal wurden Sneakers eben auch bürofähig und dort haben wir es zum ersten Mal am Fuß von Menschen gesehen, die auch Anzüge tragen. Nicht die weißen Turnschuhe, aber Turnschuhe. Und ich glaube, das war der Durchbruch dieses Laufkonzeptes, dieses Fußkonzeptes Sneakers, weil es nun wirklich in allen Lebenslagen vom Sport, von zu Hause bis ins Büro überall getragen werden kann und mit seiner Bequemlichkeit und seinem Statement, was ich damit aussende, einfach eine extrem gute Selbstdarstellungsbühne bietet. Und das nicht unbedingt nur zu einem hohen Preis, sondern auch mit einem bestimmten Stylegefühl für eine bestimmte Schuhform sehr schnell differenzierend wirken kann.
Ja, das, was du beschrieben hast, hat ja dazu geführt, dass so ein bisschen diese Sneaker-Kultur, manche sagen, zugrunde gegangen ist. Es hat sich aus der Nische sehr herausentwickelt und gerade wenn wir auf die Sneaker-Kultur so der Nullerjahre und auch noch der Zehnerjahre vielleicht schauen, das war ja viel verbunden mit diesen Hypes, Limitationen, den Drops, den Collabs etc. Und das ist ja doch schon deutlich abgekühlt, wenn wir jetzt drauf schauen. Also die Wiederverkaufszahlen gehen runter, das Wachstum im Markt allgemein ist auch gar nicht mehr so hoch. Also die Masse geht runter, die Preise gehen hoch, deswegen entwickelt sich der Markt noch positiv im Wachstumsbereich, aber halt eben nicht über die Breite. Und ich glaube, da ist schon viel von dieser Sneaker-Kultur auch ein Stück weit kaputt gegangen, beziehungsweise hat sich weiterentwickelt. Ob das nun gut ist oder nicht, sei dahingestellt. Aber es hat sich eben rausentwickelt aus dieser Nische mit den Drops und Collabs etc. hin zu jetzt auch sehr beispielhaft, wie man sieht, zu diesen Retro-Modellen, dass man sich wieder auf ikonische Modelle einigt und eigentlich doch eine sehr große Einheit zu sehen ist, wenn man durch die europäischen Städte geht, dass sich an den Füßen eigentlich dieselben Modelle immer wieder finden. Und das war in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten schon noch anders. sicherlich eine spannende Entwicklung, aber ein bisschen Schmerz ist schon dabei, dass diese Kultur auch ein Stück weit kaputt gegangen ist.
Im Grunde ist ein Spezialprodukt, Sportschuh, zu einem Alltagsprodukt geworden. Du hast jetzt angeknüpft an so einer Zwischenstation. Ursprünglich hat man Turnschuhe getragen, weil man Sport getrieben hat. Dann kam der nächste Schritt, dass das in eine Nische gegangen ist, wo es Subkulturen gab, wo das sozusagen zum Code gehörte, dass man die richtigen Modelle von den richtigen Marken an den Füßen hatte. Aus der Subkultur ist es jetzt in den Mainstream gegangen. Das heißt, für viele Subkulturen, gewisse Marken sind uncool, gewisse Modelle sind uncool. Aber mein Eindruck ist nicht, dass Sportschuhe an sich uncool sind. Es wird halt nur noch viel schwieriger, das richtige Modell mit der richtigen Marke zu kombinieren, dass man halt in seiner Subkultur dann das richtige Signal senden kann.
Ich würde auch nicht sagen, dass es per se uncool geworden ist, aber es ist eben dieser Hype drumherum und auch dass diese Überhöhung der Preise etc., das ist, glaube ich, abgekühlt. Und jetzt wendet man sich ja, das ist ja das Absurde eigentlich dahinter oder das Lustige dahinter, dass man sich jetzt wieder den Marken zuwendet in dieser Nische wie Hoka, wie On etc., die so rein auf die Funktion eigentlich abzielen, ne? Performance-Schuh.
In der Nische sucht man jetzt verzweifelt die Marken, die Modelle, die halt im Mainstream nicht als cool gelten. Wir reden überhaupt nicht über uncoole Marken und über uncoole Modelle, sondern wir reden darüber, dass es halt im Mainstream jetzt Marken gibt, Modelle gibt, die halt als cool gelten. Und das heißt dann für ein Adidas, man macht ein Riesengeschäft, wenn man den Samba oder die Gazelle wieder zum Leben erweckt.
Es gab mal einen Spruch von Al Rees und Jack Trout, die haben gesagt, the best and profitable thing in marketing is to ride a long-term trend. Und das ist passiert. Es ist kein Hype oder kein Fad meiner Meinung nach, sondern wir sind schlussendlich bei einer Demokratisierung des Turnschuhs angekommen. Und ich denke, auf der einen Seite ist es ein Massenphänomen und das ist ganz typisch, dass sich da halt bestimmte Dinge abnutzen. Und natürlich entstehen wieder neue Nischen und neue Zugänge, aber es ist ein Markt, der sehr solide ist, der allgemein anerkannt ist und dementsprechend findet man auch wieder völlig andere Spielformen. Das ist eine evolutionäre Entwicklung. Und wenn ich jetzt hingehen würde und sagen würde, der Turnschuhmarkt wird sich maximal verringern, das glaube ich gar nicht mal. He's here to stay. Und das sieht man auch bei den Schuhformen, die verkauft werden und die produziert werden. Und daher sehe ich das eher positiv, als jetzt andauernd zu sagen, da ist uns der Kult verloren gegangen, da ist uns die Subzielgruppe oder die Subculture verloren gegangen. Da kommen andere Subkulturen nach, da bin ich mir sicher. Und es ist heute ein Standard, dass du halt einen Sneaker anziehen kannst.
Ich traue dem auch nicht nach, aber es verändert halt eben was. Und ich glaube, dass es eben eine Entwicklung ist, dass man jetzt wieder die Retro-Modelle hat. Vorher waren es eben mehr die Kollaboration etc. Und das muss man eben in diesen Zyklen sehen. Und da entstehen ja auch ganz spannende Marken. Eine Marke gibt es noch, über die haben wir noch gar nicht gesprochen und ich finde sie ja höchst interessant. Golden Goose. Sagt ihr euch was?
Das ist doch ein Getränk, oder?
Nee. Golden Goose. Golden Goose Sneaker, die sind ja, also das ist ja wirklich eine spannende Nische. Das Paar kostet dann um die 500 Euro, werden in Italien gefertigt. Der Schuh sieht aus, wenn du ihn bekommst, als wäre er schon getragen worden. Ja, und das macht nochmal ein völlig neues Spielfeld auf.
Und dann watschelt man wie eine Gans, oder wie?
Nein, man läuft ganz hervorragend. Ich werde es dir mal vorführen. Ich habe nämlich auch ein paar Golden Goose.
Zu einer Omenjacke trägt man das nämlich an.
Ich würde das noch gerne aufnehmen, um noch eine Marke ins Spiel zu bringen, die über Jahre ganz erfolgreich war und jetzt mit der Selbstverständlichkeit so ein bisschen dahin war, aber das wäre, die also aus dem veganen Bereich kommen und so sehr sie Trendsetter waren, so sehr sind sie heute ein Standardschuh für ganz bestimmte Kunden und für andere immer noch nicht. Aber was ich damit nur sagen will, ist, vielleicht hat das auch diesen schönen Charakter, ich kann mir halt verschiedene Sneaker dahinstellen. Ich habe ja nicht nur ein Paar. Ja? Und so ein Schuhschrank mit mehreren Sneakers gibt dir natürlich auch eine Wahlmöglichkeit. Wie fühlst du dich gerade morgens? Das, was der Hayek immer mit der Swatch wollte, machen wir mit den Sneakers von alleine.
Und ich denke, Hans-Peter Kleben hat nämlich recht. Es ist die Königsdisziplin im Marketing, die halt auch richtig Spaß macht, weil man kann am Produkt arbeiten, man kann utilitaristisch vorgehen, also sich um Funktionen kümmern, man kann emotionalisieren die Marke, man kann alle Themen aufnehmen, man kann sich coole Testimonials für die jeweiligen Marken suchen. Also ich würde auch sagen, Sportartikelbranche ist immer noch und immer mehr aus einer Spaßsicht die Nummer eins.
Das war's für heute. Das Wheel of Retail scheint sich immer schneller zu drehen. So lang ist es noch nicht her, dass niemand Temu kannte, D2C eine Randsportart des Handels war, Tupperware als Best Practice des Vertriebs gehandelt wurde und in jeder Stadt zumindest ein großes Warenhaus für eine lebendige Innenstadt sorgte. Diese Zeiten sind vorbei. Wie sieht die Zukunft des Handels aus? Die Apple Vision Pro und der Human AI Pin wurden hoch gehandelt, erfüllen die Erwartungen bisher aber lediglich in Ansätzen bzw. überhaupt nicht. Wird es jemals ein Substitut für die immer smarter werdenden Smartphones geben? Und wenn ja, über welche Eigenschaften muss ein solches Produkt verfügen? Die Sportartikelindustrie gilt als neue Königsklasse des Marketings. Nirgendwo anders lässt sich die Marketingklaviatur so umfassend und vielfältig einsetzen. Immer mehr Menschen nutzen Sportschuhe statt Automobile, Handtaschen oder Uhren, um sich in ihrem sozialen Umfeld zu positionieren. Werden die Branchengiganten Nike und Adidas sich in diesem Wettbewerb gegen die unzähligen Herausforderer wie On, Hoka oder New Balance behaupten können? Falls ihr mehr zu diesen Fragen wisst als wir, könnt ihr auf unseren LinkedIn- und Instagram-Channels eure Weisheiten mit uns und der restlichen Marketing-Community teilen. Die Links findet ihr in den Shownotes. Zudem befinden sich dort auch Links zu verschiedenen Quellen, die Auskunft zu den heute diskutierten Themen geben. Auf Wiederhören! Der St. Galler Marketing.